Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Beginn der Kämpfe zwischen Israel und dem Iran kritisieren viele juristische Beobachter den Angriff Israels. Dieser sei mit dem Völkerrecht nicht vereinbar, heißt es beispielsweise. Doch was hat es damit genau auf sich? Gibt es überhaupt je eine Erlaubnis für militärische Auseinandersetzungen? Und warum ist gerade beim Thema Israel so eine heftige Diskussion darüber entbrannt? Darüber sprechen wir heute. Ralf Janik, Sie sind Völkerrechtswissenschaftler an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Wir wollen heute über Israel und die Rolle im Krieg gegen den Iran sprechen, denn sehr viele Völkerrechtsexperten, ich glaube, Sie zählen da auch dazu, sagen, dass dieser Krieg völkerrechtlich nicht in Ordnung ist. Warum kommen Sie und Ihre Kollegen oder sehr viele Kollegen davon auf diese Meinung? Fangen wir vielleicht mit der Verteidigung Israels an. Wie rechtfertigt das Land selbst diesen Krieg?
Israel hat einerseits politisch und andererseits militärisch und dann natürlich juristisch argumentiert. Politisch ist die Sache klar, Israel ist in einer Situation, geografisch gesprochen, in der man, wenn man es aus österreichischer Sicht sieht, genau nicht sein will. Also eigentlich sind die in der umgekehrten Situation wie wir. Wir sind von Freunden umgeben, Israel ist von Feinden umgeben. Das ist mal das große Einstiegsszenario. Man muss sich das aus österreichischer Sicht noch einmal vergegenwärtigen. Bei uns kommt die Bedrohung unter riesen Anführungsstrichen aus Slowenien oder aus Italien oder aus Tschechien. Israel hat Nachbarn wie den Libanon, beziehungsweise dort eben die Hisbollah, hat Nachbarn wie Syrien, Ägypten, wo es zwar einen Friedensvertrag gibt, aber die Bevölkerung sicher nicht zu 100% hinter diesem Friedensvertrag steht. Und dann in der weiteren Region natürlich dann auch noch Staaten wie Saudi-Arabien oder eben den Iran, der jetzt genau gerade zum Casus Belli geführt hat, beziehungsweise schon seit langem vielleicht dazu geführt hat. Das zweite Argument, und das geht damit natürlich einher, ist das militärisch-strategische. Israel hat keine sogenannte strategische Tiefe, also man kann sich nicht erlauben, den Gegner auf das eigene Gebiet zu lassen und man kann sich auch nicht erlauben, Schwäche zu zeigen. Das ist dort allgemein anerkannte Sicherheitsdoktrin, dass man immer aus einer Situation, aus einer Position der Stärke heraus verhandeln muss. Und diese zwei Argumente, diese zwei Faktoren führen dazu, dass Israel jetzt auch völkerrechtlich argumentiert, dass es ein Recht hat auf sogenannte preemptive self-defense, also nicht warten will, bis eine Bedrohung unmittelbar bevorsteht, beziehungsweise ein Angriff genau genommen unmittelbar bevorsteht, sondern sagt, man muss so früh wie möglich potenziell verheerende oder vernichtende Bedrohungen ausschalten oder eben gegen die vorgehen. Das ist eine schon länger etablierte Doktrin in Israel. Völkerrechtlich bekommt man da aber Bauchweh, weil wir diese Diskussion schon öfters hatten, zum Beispiel und vor allem beim Irakkrieg 2002 und 2003. Also die Diskussion hat 2002 begonnen und 2003 ist der Irakkrieg ausgebrochen worden, beziehungsweise von den USA begonnen worden. Und eines der Hauptargumente damals war von George W. Bush zu sagen, wenn wir warten, bis der Irak Massenvernichtungswaffen hat, dann haben wir zu lange gewartet. Und dieselbe Ratio greift jetzt auch bei der Argumentation von Israel. Aber, und deswegen habe ich den Irakkrieg angeführt, und es ist nicht nur mein Bauchweh, sondern das Bauchweh von ganz vielen, damals haben alle gesagt, Moment, wenn wir das Selbstverteidigungsrecht zeitlich so weit nach vorne verlagern, dann unterscheiden wir ja gar nicht mehr zwischen Angriff und Verteidigung. Weil jeder heutzutage sagt, er verteidigt sich nur, aber verteidigen heißt, dass da Truppen an der Grenze stehen, dass Raketen schon abschussbereit sind. Nicht, dass man Massenvernichtungswaffen sich besorgt und dann vielleicht mit denen angreifen könnte. Weil genau dieses Unsicherheitselement führt dann dazu, dass man sagt, Moment, und jetzt versuchen wir uns in die Lage von anderen zu versetzen. Vielleicht sagt der Iran, wir haben Angst, dass Israel uns vernichten will oder zumindest das Regime sagt, vielleicht will Israel uns stürzen. Wir müssen eigentlich möglichst früh Israel angreifen. Oder Indien könnte zu Pakistan sagen, naja, ihr werdet uns irgendwann einmal angreifen, also sollten wir die Ersten sein. Das ist so diese Dog-Eat-Dog-World oder mit Thomas Hobbes gesprochen, Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, und das gilt bei Staaten genauso. Der Staat ist dem Staat ein Wolf. Jeder Staat hat vom anderen Staat Angst, und bevor er derjenige ist, der angegriffen wird und vielleicht sogar vernichtet wird, greift lieber er zuerst an und vernichtet lieber den anderen. Und genau dieses Grundproblem in den internationalen Beziehungen hat dazu geführt, dass man allgemein sagt, Selbstverteidigung erst dann, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht.
Dieser Logik folgend könnte eigentlich dann jedes Land, jeden Nachbarn oder jedes andere Land angreifen mit dem Vorsatz, naja, irgendwann könntet ihr uns ja angreifen. Verstehe ich das richtig?
Ja, und das ist genau das Dilemma. Und dann ist man natürlich als Völkerrechtler in der wenig komfortablen Lage zu sagen, ja, wir verstehen euch, wir verstehen auch eure Sorgen, natürlich, weil eben, wie gesagt, Israel in so einer strategisch misslichen Lage ist, von Feinden umgeben. Aber gleichzeitig haben wir dann das Problem, man sagt da oft, bad cases lead to bad law. Also schlechte Fälle produzieren schlechtes Recht. Weil Sondersituation A könnte dann auch von einem anderen Staat, der in Sondersituation B ist oder C ist, als Präzedenzfall genommen werden. Weil dann kann natürlich ein anderer Staat sagen, Moment, wenn Israel in dieser Situation, in der sie sich befinden, ein Recht auf sogenannte preemptive self-defense, wie es eben George W. Bush genannt hat und die USA auch in ihrer Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2002 formuliert haben, wenn Israel das in Anspruch nehmen kann, warum können das andere nicht? Und dann muss man aus westlicher Sicht wiederum sagen, naja, das ist eine Sonderkonstellation. Es gibt andere Konstellationen, wo das nicht in der Form greift. Eben. Und auch in der Diskussion jetzt, und die war ja sehr hitzig, und auch mir hat man alles Mögliche vorgeworfen. Teilweise ist mir das nahegegangen, teilweise war es einfach nur nervig, teilweise war es einfach nur plump. Und dann gesagt, ja, setze ich da jetzt gleich Russland und Israel und so weiter? Nein, natürlich nicht. Die Lage von Russland ist eine völlig andere, und dass die argumentiert haben, sie müssten sich gegen die Ukraine verteidigen, weil sonst irgendwann die NATO ganz Russland einnimmt oder was auch immer, natürlich ist das eine ganz andere Lage. Das Problem ist aber, dass das rechtliche Argument dasselbe ist, nämlich zu sagen, wir müssen uns so früh wie möglich verteidigen, weil wenn wir zu lange warten, dann ist es zu spät.
Mhm. Konkretisieren wir das nochmal ganz kurz anhand eines Beispiels. Gibt es in der Historie irgendeinen Fall, wo eben dieses Preemptive Strike oder dieser präemptive Angriff, glaube ich, würde man auf Deutsch sagen, tatsächlich juristisch sauber war und zum Einsatz gekommen ist?
Es gibt einen Fall, der auch umstritten ist und der hat auch mit Israel zu tun, nämlich der Sechstagekrieg 1967. Da hatten wir eine Reihe von Faktoren, die andere Staaten, vor allem im Westen, dazu gebracht haben zu sagen, sie können zumindest verstehen, warum Israel den ersten Schuss abgegeben hat. Also formal gesehen den Krieg begonnen hat, nämlich dass der damalige Präsident Nasser Drohgebärden in Richtung Israel ausgesprochen hat.
Der ägyptische
hat.
Präsident, muss man dazu sagen, der damalige.
Ja, genau. Habe ich das nicht
gesagt? Sie haben Präsident gesagt, aber also, ist kein Problem, genau, ich wollte es nur konkretisieren.
Ja, der damalige ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser Drohgebärden in Richtung Israel ausgesprochen hat, dass er auch die UNO-Friedenstruppen, die dort waren, seit einigen Jahren dort stationiert waren, des Landes verwiesen hat und dann eben auch noch die Straße von Tiran geschlossen hat. Und dann aus dieser Bündel an Faktoren und dann eben auch noch mit Truppenaufmarsch, von ägyptischen Truppenaufmarsch, Israel gesagt hat, wir können uns nicht erlauben, zu lange zu warten. Und deswegen schlägt man zuerst los, gibt eben formal gesehen den ersten Schuss ab. Heute ist natürlich, und das ist bis heute eine Debatte unter Historikern, hätte Ägypten wirklich angegriffen oder hat Nasser eben dieses klassische Spiel gespielt? Ich markiere den Dicken, wenn man es vereinfacht sagen will. Ich appelliere an mein Volk, ich zeige da jetzt, dass ich mich gegen Israel positioniere und trommel mir auf die Brust, aber er hätte es nicht wirklich getan. Und vor allem hat man auch gemerkt, dass, ich meine, der Sechstagekrieg hat es ja schon im Namen, der hat nicht lange gedauert. Warum? Weil Israel so gut vorbereitet war und innerhalb kürzester Zeit entscheidende Schläge gegen Ägypten oder eben auch zum Beispiel gegen Jordanien ausgeführt hat, wo man gesehen hat, okay, das ist jetzt nicht so, als hätten die da in kürzester Zeit reagieren müssen, sondern die hatten schon lange die Pläne in den Schubladen und haben genau gewusst, was sie tun, und deswegen waren sie ja so effektiv. Und das ist ja auch so ein Krieg, der wiederum sehr am damaligen arabischen Nationalbewusstsein, am panarabischen Bewusstsein massiv genagt hat, dass das verhältnismäßig kleine Israel so erfolgreich vorgegangen ist gegen das sehr große Ägypten.
Dann nochmal ganz kurz allgemein zum Völkerrecht. Wir haben es vorher immer schon wieder angesprochen, wenn wir jetzt diese preemptive Strikes oder preemptiven Angriffe wegnehmen, wann ist es denn grundsätzlich militärisch erlaubt, dass ich Waffengewalt gegen ein anderes Land einsetze? Sie haben vorher schon die Verteidigung angesprochen. Machen wir das nochmal ganz banal. Das, was die Ukraine gerade macht, sich gegen Russland verteidigen, das ist völlig in Ordnung, oder?
Das ist ein Lehrbuchfall der Ausübung des Selbstverteidigungsrechts. Es gibt ganz grundsätzlich im modernen Völkerrecht zwei historische Anknüpfungspunkte und eben auch zwei Ausnahmen. Zuerst die Anknüpfungspunkte, das sind die Jahre 1928 und 1945. 1928 hat man zum ersten Mal den Krieg völkerrechtlich ganz allgemein verboten. Man hat ihn geächtet in einem Vertrag, dem Kellogg-Briand-Pakt, dem dann auch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs vor allem so ziemlich alle Staaten beigetreten sind, die es damals gab. Also es gab vor Beginn des Zweiten Weltkriegs ein allgemeines Verbot, Angriffskriege zu führen, im Gegensatz zur Zeit davor. Und das zweite Jahr, das hier entscheidend ist, ist 1945. Das ist das Jahr der Satzung der Vereinten Nationen, wo man dann gesagt hat, wir verbieten nicht nur den Krieg, sondern sogar allgemein jede militärische Gewalt. Und davon gibt es nur zwei Ausnahmen. Das Selbstverteidigungsrecht haben wir schon genannt. Und dann als zweites, aber das ist eben in vielen Fällen reine Theorie, eine Autorisierung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Ursprünglich wäre sogar vorgesehen gewesen, dass der Sicherheitsrat eigene Truppen hat, die ihm von den Mitgliedstaaten, vor allem von den ständigen Mitgliedern, also eben USA, Frankreich, Vereinigtes Königreich, China,
UdSSR
und die damalige UdSSR, dass die ihm ständig Truppen zur Verfügung stellen, damit er selbst ständig zu seiner Verfügung hat, Soldaten sagen kann, ah, da ist eine Krise, deswegen nennt man das auch kollektive Sicherheit, eine Krise in Land A und mit Land B und ich schicke da jetzt die Truppen, die ich eben zu meiner ständigen Verfügung habe, hin, um diese Kriege zu entschärfen oder zu beenden. Ist niemals passiert, weil man sich nicht einigen konnte auf diese Verträge, die eben abgeschlossen hätten werden müssen zwischen den Mitgliedstaaten der UNO und dem UNO-Sicherheitsrat bzw. der UNO selbst. Und deswegen autorisiert er heute Gewalt. Also wie zum Beispiel beim Irakkrieg 1990, 91 gab es eine Autorisierung, bei der Intervention in Libyen gab es eine Autorisierung vom UNO-Sicherheitsrat. Aber das sind ganz, ganz seltene Fälle. Also in den meisten Fällen passiert genau das, was viele Menschen so skeptisch macht, wenn es um die UNO geht, dass sie merken, dass ein UNO-Sicherheitsratsmitglied ein ständiges, das auch eine Vetomacht ist, dann sagt, wir legen das Veto ein und verhindern, dass es irgendwelche Maßnahmen gegen ein anderes Land gibt. Entweder weil es selbst betroffen ist, deswegen gibt es natürlich keine Resolution vom UNO-Sicherheitsrat gegen Russland, obwohl es ganz offensichtlich einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Und deswegen gibt es natürlich auch keine Resolution gegen Israel beispielsweise, weil auch da wiederum natürlich Israel aufgrund der nahen Beziehung zu den USA darauf bauen kann, dass ein ständiges Mitglied solche Resolutionen verhindert. Oder eben auch keine gegen den Iran, weil da umgekehrt natürlich Russland wiederum seinen Partner, der Iran unterstützt ja auch Russland im Krieg gegen die Ukraine, auch da wiederum einen Partner schützt vor Sanktionen oder vor gar der Autorisierung von Waffengewalt.
Aber wenn wir jetzt das aktuelle Beispiel hernehmen, Israels Krieg gegen den Iran, dass der Iran quasi mit Raketen antwortet auf den Erstangriff Israels, ist völkerrechtlich dann wiederum auch völlig in Ordnung, oder?
Da muss man kurz differenzieren, weil die Frage ist, darf er das ganz grundsätzlich, wenn er angegriffen wurde? Ja, dann hat der Iran das Recht auf Selbstverteidigung. Die zweite Frage ist, und die möchte ich nämlich gleich da auch aufgreifen, weil sonst heißt, der hat gesagt, was der Iran macht, ist völkerrechtskonform, ob das auch dem Recht bewaffneter Konflikte entspricht. Weil wir haben hier wirklich zwei voneinander völlig getrennte Rechtsbereiche. Und ich betone dieses völlig getrennte, weil das hat zu tun mit dem zweiten Argument von Israel. Israel sagt, es gibt ja schon länger einen bewaffneten Konflikt, einen Krieg zwischen dem Iran und Israel. Das kann man so sehen aus Sicht des sogenannten Jus in Bello, also das Recht während des Krieges. Das ist aber eine andere Frage als die, ob ein Krieg begonnen wurde im Sinne des Jus ad bellum oder Jus contra bellum, also eben das Recht auf Krieg oder eben das Recht gegen Krieg. Genau genommen ist es ja ein Recht gegen Krieg, weil wir eben den Krieg oder allgemein militärische Gewalt verboten hat. So, der langen Rede kurzer Sinn. Grundsätzlich hat der Iran ein Recht auf Selbstverteidigung, außer man ist der Ansicht, Israel verteidigt sich nur, was aber wiederum von der Mehrheit der Völkerrechtsgemeinschaft verneint wird. Oder man sagt, es ist ohnehin schon ein länger andauernder Krieg und es ist nur eine weitere Episode. Aber auch dieses Argument wird allgemein zurückgewiesen aus zwei Gründen, weil einerseits die direkte militärische Konfrontation zwischen Israel und dem Iran, die letzte aus dem Jahr 2024, eben schon länger vorbei ist. Und zweitens, und darauf werden wir sicher auch noch breiter zu sprechen kommen, weil auch diese bewaffneten Gruppen, also diese Terrorgruppen, die vom Iran unterstützt werden, nicht verlängerte Arme im juristischen Sinne sind, weil sie nicht so intensiv eingebettet sind in die Kommandostruktur, in die Befehlsstruktur des Iran, dass man sagen kann, eigentlich ist die Hisbollah beispielsweise faktisch Teil der iranischen Armee oder des iranischen Staates.
Aber wer definiert das? Weil das ist ja genau das Problem. Wir haben eben die Hisbollah, wir haben teilweise die Hamas, wir haben die Houthi-Rebellen. Wir wissen, dass die Hisbollah ja auch zu Beginn direkt vom Iran ausgebildet worden sind, also von iranischen Kräften. Wann definiert man, dass eine Proxy-Armee so integriert ist, dass es quasi als eine Art Kriegserklärung gilt?
Ja, der Völkerrechtler würde jetzt sagen, ich kann euch die abstrakte Antwort geben und die konkrete Antwort müssen dann Islamwissenschaftler, Kenner der Region geben. Die abstrakte Antwort ist zu sagen, man braucht in jedem Fall allgemeine Kontrolle, der Test heißt Overall Control, also dass eben der Staat die Gruppe kontrolliert, dass er ihr zum Beispiel sagt, wann sie angreifen soll oder ganz allgemein ihre strategische Planung vornimmt und dergleichen. Also wer jetzt zum Beispiel Hisbollah am 7. Oktober, was sie hier gemacht hat, seitdem massiv Raketen abschießt auf Israel und das passiert ist, weil es der Iran ihr gesagt hat oder vielleicht sogar befohlen hat, dann kommen wir da schon relativ nah hin oder kommen wir da schon hin in Richtung diese allgemeine Kontrolle. Der zweite Standard, der ist ein bisschen enger und das ist der, der vom Internationalen Gerichtshof ganz grundsätzlich verlangt wird und in einem Fall, der müssen wir jetzt zurückreisen, ich warne gleich vorweg, wir werden halt noch ein paar Jahreszahlen brauchen. Die zweite Jahreszahl, die wir hier brauchen.
Jahreszahlen sind absolut in Ordnung. Du das Latein bitte immer übersetzen.
Gerne. Als jemand, der damals in Latein einen Fünfer hatte in der fünften Klasse, mache ich das sehr gerne. Ich mache das nur, um spät noch mich mit diesem schwierigen Schulfach zu versöhnen. Also die zweite Jahreszahl ist hier 1979. Das ist eine ganz entscheidende Jahreszahl. Nicht nur wegen der Revolution im Iran, sondern auch wegen einer anderen Revolution ganz woanders, nämlich in Lateinamerika, die Revolution gegen das Somoza-Regime durch die Sandinistas. Da haben dann die USA einen Alliierten verloren. Das ist nämlich vor allem die Diktatur gewesen, wo man gesagt hat, Somoza is a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Und diesen son of a bitch, man verzeihe mir die Ausdrucksweise, aber das war eben damals die Rhetorik im Kalten Krieg, dass man gesagt hat, Hauptsache er ist auf unserer Seite, auch wenn wir den wirklich nicht leiden können, auch wenn er ein Diktator ist, aber wenigstens ist es unser Diktator, unter Anführungsstrichen. Und die USA haben daraufhin die sogenannten Contra-Rebellen unterstützt. Also auch wiederum, die waren nicht Teil der US-Streitkräfte, aber diese Rebellen wurden von den USA ausgebildet, mit Waffen beliefert und haben von ihnen Geld bekommen. Und jetzt war die Frage, führen die USA direkt einen Krieg in Nicaragua gegen die neue Regierung, gegen die sozialistischen Sandinistas, oder intervenieren sie aber für diesen Krieg nur indirekt? Und der Internationale Gerichtshof ist da zu dem Schluss gekommen, dass man um zugerechnet, also das ist hier das juristische bzw. völkerrechtliche Schlüsselwort, dass man zugerechnet wird als bewaffnete Gruppe. Und noch einmal, es wird dann ja manchmal gesagt, ah, die muss man als Terroristen bezeichnen. Der Völkerrechtler nimmt da manchmal ein bisschen Emotion raus und verwendet so neutrale Begriffe wie nichtstaatliche bewaffnete Gruppe. Und das waren eben die Contras. Und damit man die den USA zurechnen kann, sagen kann, führen die USA jetzt selbst Krieg, zum Beispiel eben in Nicaragua, im Bürgerkrieg in Nicaragua, sind sie jetzt selbst Kriegspartei und es ist damit auch ein internationaler bewaffneter Konflikt, nächster technischer Begriff, dazu müssen die Contras effektiv kontrolliert werden von den USA. Und da hat der Internationale Gerichtshof gesagt, sie werden zwar massiv unterstützt von der CIA, von den USA ganz allgemein, aber sie werden von den USA nicht effektiv kontrolliert. Sie haben noch ein gewisses Maß an Autonomie und deswegen sind sie eben nicht der im juristischen Sinn verlängerte Arm der USA.
Ganz kurz noch eine Zwischenfrage hier. Ich könnte mir auch vorstellen, es ist wahrscheinlich auch relativ schwierig nachzuvollziehen, ob diese Kontrolle tatsächlich stattfindet oder nicht. Nehmen wir das Beispiel Hisbollah her. Ich gehe mal davon aus, dass der Iran nicht unbedingt auf Facebook in eine öffentliche Gruppe schreiben würde, hey Hisbollah, bitte jetzt angreifen. Das geht ja über Kanäle, die auch der Internationale Gerichtshof wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann.
Genau, also wenn es hier ein Verfahren gäbe, und das wissen wir eben vom Nicaragua-Fall, der dann im Jahr 1986 entschieden wurde, da wissen wir, weil da gab es ganz viele Beweise und auch viel von Nicaragua wurde da auch zu Gericht gebracht, um zu sagen, schaut her, das sind nicht irgendwelche Freiheitskämpfer, die ganz allein auf eigene Faust operieren oder von der Bevölkerung unterstützt werden und so effektiv sind, weil sie den Rückhalt der Bevölkerung haben, sondern weil sie den mächtigsten Staat der Welt hinter sich haben, nämlich die USA. Das heißt, man würde sich aus rein völkerrechtlicher Sicht natürlich ein Gerichtsverfahren wünschen, weil dann werden die Beweise vorgebracht und dann wird auch wirklich mit juristischen Argumenten gearbeitet und nicht mit militärischen Argumenten. Jetzt ist natürlich das, wo der Völkerrechtler sagt, ich kann versuchen, mich so weit wie möglich anzunähern. Ja, ich war schon mal im Libanon und ich war schon mal im Iran und natürlich versuche ich möglichst viele Informationen von allen möglichen Quellen zu beziehen, aber irgendwo stoße ich natürlich an meine Grenzen. Das heißt, ich weiß natürlich nicht mal ansatzweise so viele wie die israelischen Geheimdienste. Nanona. Aber man muss für die Beantwortung dieser Frage eben wissen, wie genau sieht das Verhältnis zwischen dem Iran und diesen sogenannten Proxys, also Stellvertretern, aus. Werden die bloß unterstützt oder bekommen die ganz konkrete Befehle, die sie auch ausführen? Also sind sie eingebettet in die Kommandostruktur? Oder sagt der Iran, wir haben einen gemeinsamen Feind und wenn wir die unterstützen, wie die gegen den kämpfen, ist uns egal. Weil das ist eben die Schlüsselfrage. Wollen die auch genau sagen, wann, wo sie angreifen, oder reicht ihnen Hauptsache, die greifen an, wann, ist uns egal. Und das ist eben dieser effektive Kontrolletest. Es gibt dann noch eben den zweiten, Overall Control, der ist ein wenig lockerer. Der ist dann zum Beispiel besprochen worden im Rahmen des Völkermordverfahrens, wo es ging unter anderem auch um den Völkermord in Srebrenica, auch vom Internationalen Gerichtshof. Da wurde der zwar zurückgewiesen vom Internationalen Gerichtshof, also er verlangt einen höheren Standard, aber er hat zumindest offen gelassen, ob nicht auch um festzustellen, ob ein Krieg international ist, also zwischen zwei Staaten oder ein Bürgerkrieg, ob dann nicht diese allgemeine Kontrolle ausreicht. Aber noch einmal, der Völkerrechtler würde dann hier, außer er hat wirklich Spezialwissen von Sicherheitsdiensten, sagen, das müssen jetzt Geheimdienste, Islamwissenschaftler, Leute, die wirklich genug gesicherte Informationen haben, um zu beurteilen, wie genau die Kontrolle aussieht vom Iran über die Hezbollah, die Houthis oder eben auch die Hamas.
Ist es nicht auch irgendwie durchaus etwas, das problematisch sein könnte, wenn ich jetzt eben einen Nachbarstaat habe, mit dem ich nicht zurechtkomme? Ich weiß, dort gibt es ein paar radikale Gruppen, die ebenfalls mit diesem Staat nichts anfangen können, und ich unterstütze die mit Waffen ohne Ende, die verbreiten dort Terror, was auch immer. Ich übe zwar keine Kontrolle aus, aber ich schicke ihnen die Kalaschnikows und mir kann in Wahrheit keiner was. Das ist ja durchaus problematisch, oder?
Na, erstens, man kann schon was. Der Punkt ist nur, und das ist so eine Richtungsentscheidung gewesen, und die Nicaragua-Entscheidung vom IGH wurde auch wirklich scharf kritisiert, auch unter anderem von den USA, weil die USA selbst haben ja ein ähnliches Argument gebracht. Die haben ja zum Beispiel gesagt, Moment einmal, Nicaragua unterstützt Guerillas in El Salvador und Honduras, die ja damals wiederum Regierungen hatten, die auf Seiten der USA standen. Also es haben im Prinzip beide einander was sehr Ähnliches vorgeworfen, nämlich dass jeweils Guerillas bzw. eben nicht staatliche bewaffnete Gruppen oder Freiheitskämpfer, wie die Reagan-Regierung damals die Contras genannt hat, dass die von Staaten unterstützt werden. Und umgekehrt hat Nicaragua argumentiert, ihr unterstützt die Contras, und die USA haben gesagt, Nicaragua, ihr unterstützt Guerillas in El Salvador und Honduras, die dann gegen uns nahestehende Regierungen kämpfen. Und jetzt war dann natürlich die Kritik vor allem von Seiten der USA zu sagen, Moment einmal, da ist aber dann eine Lücke. Das heißt, ich verstoße gegen das Gewaltverbot, weil es ist indirekte Gewalt, wenn ich eine bewaffnete Gruppe mit Waffen beliefere und sie ausbilde, beides zusammen übrigens. Dann ist es indirekte Gewalt und damit ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Aber ich habe dann trotzdem nicht das Recht auf Selbstverteidigung gegen den Staat, der diese Gruppen unterstützt. Also der ist dann quasi hinter einer Wand, und ich kann auf die Wand schießen, aber die Wand schützt den. Ich kann auch auf die Vorderwand schießen, also eben die nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen. Also Israel hat zum Beispiel ein Recht auf Selbstverteidigung gegen die Hamas, gegen die Hezbollah oder auch die Houthis, wenn sie Israel angreifen, sobald sie Israel angreifen, aber nicht auf den, der dahinter steht, weil der von einer Wand, von einer juristisch aufgebauten Wand geschützt wird. Eine Ratio dabei ist zu sagen, man will nicht, dass das auf eine Ebene weiter rauf eskaliert. Es ist ein Unterschied, ob man gegen nichtstaatliche bewaffnete Gruppen kämpft, die zwar mittlerweile auch eine Schlagkraft haben, die man noch vor Jahrzehnten nicht für möglich gehalten hätte, aber es ist trotzdem was anderes, wenn jetzt der Iran direkt gegen Israel Krieg führt. Also eine Ratio dabei, und das ist jetzt keine rein völkerrechtliche, sondern auch eine politische, eine sicherheitspolitische, ist zu sagen, man möchte, dass das wenigstens eine Ebene darunter bleibt. Und das zweite Argument ist zu sagen, sollte nicht dann auch Israel selbst sagen, okay, wir können auf dieselbe Art reagieren, wir können ja auch bewaffnete Gruppen im Iran dann unterstützen. Ja? Aber dass das wenigstens auf dieser niedrigen Ebene bleibt, dass dann vielleicht irgendwelche Stellvertreter von Israel im Iran agieren, vielleicht dann auch einzelne Akteure angreifen oder dass man vielleicht so gezielte Tötungen im Iran ausführt. Aber wenn zum Beispiel Hania sich dort befindet, also eben einer der ehemaligen ranghohen Hamas-Mitglieder, der auch getötet wurde im Iran. Aber Hauptsache, es köchelt auf Sparflamme. Also man könnte sagen, es ist Krieg auf Sparflamme. Aber natürlich, und das merkt man jetzt gerade, jetzt sagen viele, das ist doch realitätsfremd, wenn ich angegriffen werde indirekt von den Proxys, dann will ich irgendwann auch die Wurzel rausreißen, und die Wurzel ist der andere Staat. Das Problem dabei ist nur, wenn ich die Wurzel rausreiße, vielleicht ist die Wurzel tiefer verankert, als man dachte, oder vielleicht ist die Wurzel verwachsen mit einer anderen Wurzel, nämlich mit einem anderen Staat, mit einem starken Staat, der dann eben den auch noch unterstützt. Und dann wird aus einem relativ kühlen Konflikt mit einem Schlag ein sehr heißer Konflikt. Also das ist da hier ein bisschen die Ratio. Und wenn wir es jetzt noch komplizierter machen wollen, es gibt dann noch ein Gegenargument dagegen, dass man auch sagt, wenn Israel jetzt gegen den Iran vorgeht, warum geht es aber nicht vor gegen zum Beispiel Waffenfabriken oder gegen die Routen, über die diese sogenannten Proxys vom Iran unterstützt werden? Weil das iranische Atomprogramm hat ja jetzt nichts direkt zu tun mit der Hezbollah oder mit den Houthis oder mit der Hamas. Das heißt, selbst wenn man jetzt sagt, gut, hat Israel doch ein Recht auf Selbstverteidigung, das hat ja dann noch weitere Grundsätze, nämlich, dass es notwendig ist, dass es verhältnismäßig ist und eben auch, dass es da keine friedlichen Alternativen gibt. Friedliche Alternativen können wir da von mir aus auch noch wegstreichen. Aber die Frage ist, ist das verhältnismäßig, wenn man iranische Nuklearanlagen angreift oder eben auch weitere Ziele angreift, ist das noch geeignet, um die Unterstützung vom Iran gegen diese nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen zu beenden? Und da ist wiederum, und das ist jetzt auch nicht nur meine Privatmeinung, sondern das hat sich auch in der Diskussion, die unter Völkerrechtlern sehr intensiv geführt wurde, herauskristallisiert, der allgemeine Konsens sagen, ja, aber das hat ja nichts mehr mit den bewaffneten Gruppen zu tun. Da geht es, wie auch Israel selbst fortwährend betont hat, um das iranische Nuklearprogramm. Aber das ist ja was anderes als die Unterstützung von der Hezbollah, der Hamas oder den Houthis.
Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den Sie vorher schon angeschnitten haben. Ich glaube, Sie haben es Bad Cases genannt. Ich finde es sehr interessant, Markus Becker vom Spiegel schreibt da in einem Leitartikel sehr treffend über diesen Militärstrike der Israelis und auch der Amerikaner auf den Iran. Legal, illegal, scheißegal. Gut, pardon my French, ist so im Spiegel gestanden. Zusätzlich natürlich auch mit einem Hinweis, dass uns das nicht egal sein sollte. Denn selbst wenn man vielleicht sagt, okay, ich stehe hier auf der Seite Israels, ich finde das okay, dass man eben das Mullah-Regime angreift. Diese Meinung gibt es ja. Es gibt auch die Meinung, dass man das okay findet, dass Russland die Ukraine angreift. Auch solche Leute gibt es. Ist ja jedem selbst überlassen. Aber egal soll es uns nicht sein, wenn das Völkerrecht gebrochen wird. Warum eigentlich?
Ja, es ist im Moment natürlich sehr naheliegend und ich kriege das ja auch mit, dass alle sagen, Völkerrecht gibt es eh nicht, interessiert eh keinen. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil es fällt zum Beispiel auf, dass ja Israel auch eine Argumentation gesucht hat. Die haben nicht gesagt, uns ist das Völkerrecht egal, sondern die haben ja den prozeduralen Aspekt des Selbstverteidigungsrechts eingehalten, weil übrigens in Artikel 51 UNO-Charta, wo das drinsteht, steht auch, dass, wenn man Selbstverteidigung übt, man sich an den Sicherheitsrat wenden muss und den darüber informieren muss, weil wir müssen zeitlich zurückreisen, wir sind da im Jahr 1945. Also noch nichts mit Smartphones und dergleichen. Das heißt, es musste sichergestellt werden, dass der Sicherheitsrat weiß, dass ein Staat sich auf das Selbstverteidigungsrecht beruft, weil er dann handeln kann. Also das war der Grundgedanke, dass das Selbstverteidigungsrecht nur ganz kurz greift in dieser Phase zwischen Angriff und dann schreitet eh der Sicherheitsrat ein. Also das war diese utopische Idee 1945. Es könnte nur ein paar Tage, vielleicht sogar Stunden sein und dann schickt der Sicherheitsrat schon eigene Truppen, beendet die Sache und es ist wieder Ruhe. In der Praxis hat das ja, wie schon gesagt, nicht funktioniert, weil der Sicherheitsrat keine eigenen Truppen hat und weil er sich ohnehin ständig blockiert, heute und auch in der Vergangenheit ständig blockiert hat. So, jetzt sind wir an dem Punkt, aber und deswegen, ich habe jetzt weit ausgeholt, dass man sieht, trotzdem halten Staaten sich daran zu sagen, sie begründen es mit völkerrechtlichen Argumenten. Wenn das alles wurscht wäre, könnte man sich auch fragen, oder frage ich mich auch manchmal, warum machen die das? Warum schreiben die diese teilweise seitenlangen Briefe, in denen sie genau erklären und in denen sie sehr viele völkerrechtliche Argumente bringen, warum sie das Völkerrecht eben nicht verletzen, wenn es eh wurscht ist?
Public Relations?
Auch, ja.
Also das wäre jetzt meine Vermutung.
Ja, und die ist auch absolut korrekt. Natürlich geht es da auch um Public Relations, weil man sieht schon, also es gibt noch immer keinen Staat, der sagt, uns ist das Völkerrecht völlig wurscht. Also Staaten sagen ganz im Gegenteil, und das ist jetzt auch so eine Absurdität, dass jetzt auf einmal zum Beispiel Russland sich, also Putin selbst an die Öffentlichkeit wendet und sagt, der Angriff von Israel auf den Iran ist völkerrechtswidrig. Man denkt sich so, du bist vielleicht der Letzte, der sich zu völkerrechtswidrigen Angriffskriegen äußern kann. Aber gleichzeitig merkt man, dass dann wiederum mit den Argumenten und der Sprache des Völkerrechts gearbeitet wird. Das Zweite, was ich da auch noch anfügen möchte, ist, wir sagen immer das Völkerrecht. Eigentlich müsste man Völkerrecht als Pluralwort verwenden, was natürlich völlig sinnbefreit klingen würde, aber streng genommen müsste man es, weil es so viele Teilbereiche hat. Wir reden natürlich sehr viel und gerade jetzt, und das ist auch schlecht für die Welt, über das kriegsbezogene Völkerrecht, also eben das Jus ad bellum, das Recht zum Krieg, und das Jus in bello, das Recht im Krieg. Das sagt, unabhängig davon, ob ich einen Krieg führen darf oder nicht, gibt es gewisse Regeln, die ich einhalten muss. Keine Spitäler angreifen zum Beispiel und dergleichen. Aber das Völkerrecht ist natürlich viel mehr. Da fällt drunter der Schutz von ausländischen Investoren. Da fällt drunter der Schutz von Botschaften und Botschaftern. Da fällt drunter das Umweltrecht. Das ist sicher auch kein gutes Beispiel für ein Rechtsgebiet, das gut eingehalten wird. Aber der lange Rede kurzer Sinn, das sind ganz viele Teilgebiete und es gibt nicht das Völkerrecht als solches, was eine massive Krise hat. Vielleicht, wahrscheinlich sogar die größte Krise seit 1945, aber das ist immer so eine Frage mit die größte Krise seit da und da, dann kann man immer argumentieren, naja, aber Kuba-Krise war jetzt auch nicht so ohne, aber sagen wir, eine der größten, das definitiv seit 1945, ja, das ist das Recht zum Krieg, beziehungsweise streng genommen das Jus contra bellum, das Recht gegen den Krieg. Das hat eine massive Krise gerade, weil wir eben merken, dass Staaten jetzt Kriege führen, immer noch argumentieren, warum das nicht völkerrechtswidrig ist, aber wenn man sich dann von außen ansieht, versucht die Emotionen rauszunehmen, muss man sagen, ja, aber das Argument geht nicht auf, auch wenn es manche nicht hören wollen. Und dass manche es nicht hören wollen, boy oh boy, das habe ich in den letzten Tagen gemerkt. Also ich habe schon oft Rückmeldungen bekommen, wenn ich mich öffentlich äußere, aber dieses Mal waren es doch mehr als sonst und auch im Ton noch einmal whole different ballgame. Also das habe ich in der Form nicht mal mitbekommen, wenn ich etwas zum Flüchtlingsrecht sage und das will was heißen.
Normalerweise auch ein sehr aufgeladenes Thema. Ich würde im Abschluss gerne noch ganz kurz eben über diesen Punkt sprechen, dass man in dieser Diskussion relativ schwierig sich noch äußern kann, ohne sich vielleicht den verbalen Beschuss irgendeiner Seite aussetzen zu müssen. Aber ganz kurz noch, Sie haben jetzt vorher schon den Schutz von Botschaften angesprochen. Das heißt aber auch bei dem Völkerrecht gibt es gewisse Teile, die zumindest in der Praxis meistens eingehalten werden. Ich meine, der Schutz von Botschaften ist jetzt gerade beim Beispiel Iran vielleicht eher kontraproduktiv. 1979 hat das nicht funktioniert während der iranischen Revolution, aber in den meisten Fällen hält das ja immer noch. Das ist ja eine Errungenschaft.
Zum Beispiel, also das sind diese technischen Regeln, die irgendwie das Zusammenleben als zumindest auf einer Minimalbasis versuchen zu regeln. Also Iran natürlich, das ist das große Beispiel dafür, weil es so eine offensichtliche Verletzung von allgemein anerkannten Grundsätzen war, nämlich dass Botschaften und Diplomaten zu schützen sind. Und wenn man ein Problem mit ihnen hat oder glaubt, dass es Spione sind, dann kann man sie ausweisen, aber nicht einfach so, damals waren es ja 444 Tage, festhalten.
Ich muss mal ganz kurz erklären, damals während der iranischen Revolution haben, ich glaube Studenten waren es hauptsächlich, Protestierende, die amerikanische Botschaft in Teheran gestürmt und eben über 400 Personen, die dort...
52 Personen, 444 Tage festgehalten.
444 Tage, genau. 52 Personen waren es, das war unter anderem Mitarbeiter, aber ich glaube auch Leute, die ausreisen wollten und sich noch Papiere organisieren wollten, alles Mögliche.
Und die haben zum Beispiel auch, da gibt es so viele Nebenaspekte, die haben zum Beispiel auch dunkelhäutige US-Amerikaner freigelassen, mit dem Argument zu sagen, die werden in den USA ja auch unterdrückt. Die sind nicht unsere Feinde. Unser Feind ist die US-Regierung, aber nicht die Leute, die auch in den USA systematisch diskriminiert werden.
Also, interessanter Punkt, das habe ich noch nie gehört. Das ist mir neu.
Da hängt ganz viel dran und da sieht man auch, eben, das nennt man auch in internationalen Beziehungen Trollen gewissermaßen. Also das, was man der Internetkultur kennt, das gibt es ja auch schon viel länger. Also man auch sagt, man greift die wunden Punkte von Staaten und sagt, der dunkelhäutige, vielleicht selbst diskriminierte US-Amerikaner ist ja gar nicht unser Feind. Unser Feind sind die reichen und in der Regel weißen Eliten zum Beispiel. Ja.
Wir als Österreich oder generell als Europa, ich glaube Österreich ist vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel, wir haben ja eigentlich theoretisch nicht die Mittel, uns militärisch großartig zu verteidigen. Das heißt, wir sind auf internationale Verträge deutlich mehr angewiesen als eben Länder wie die USA, die ihre potenziellen Bedrohungen einfach mit ihrer eigenen Stärke lösen könnten. Sollten nicht gerade wir extrem auf die Einhaltung solcher Völkerrechte, wenn man es in der Mehrzahl sagen wird, wie Sie es vorher gesagt haben, drängen und pochen?
Das tun wir grundsätzlich auch, eben weil wir genug? Wissen... Genug nicht, nein, man kann es wahrscheinlich auch nie genug tun, aber man merkt zum Beispiel jetzt auch, und das merke ich selber ja auch, ich habe es vorhin auch angesprochen, wir tun uns mit dem Thema Israel natürlich enorm schwer, aus ganz offensichtlichen Gründen. Ja. Und natürlich kann man sich dann auch fragen, sind wir jetzt diejenigen, die am besten geeignet sind, darauf zu pochen, dass jetzt auch Israel sich da ans Völkerrecht hält? Und gleichzeitig würde man dann entgegenhalten, ja, ihr seid, wie ich eingangs erwähnt habe, ja von Freunden umgeben, während wir von tatsächlichen oder zumindest potenziellen Feinden umgeben sind. Was wollt ihr uns da aus eurem wohlig warmen Land, das in der Mitte von Europa liegt, erklären? Wir sind im Nahen Osten und da gilt das Recht des Stärkeren oder da muss man Stärke zeigen oder darf sich kein Moment der Schwäche erlauben. Ja. Gleichzeitig ist dann natürlich die andere Frage jetzt, und ich sage es trotzdem auch, wenn ich da jetzt mir nicht nur Freunde mache, ist halt natürlich auch die Frage, wie man Freundschaft definiert. Also gibt es zwei Ansätze, zu sagen, okay, ich bin immer loyal mit meinem Freund und wenn der wen umgebracht hat, dann helfe ich ihm noch, die Leiche zu verscharren. Oder ich sage dem Freund, das geht aber nicht, dass du Grenzen überschritten und ich habe nicht gedacht, dass du so drauf bist. Oder wenn ein Freund seine Freundin betrügt oder seine Frau betrügt und dergleichen, ist man dann der sagt, egal, oder ist man der sagt, hey, das ist echt nicht okay. Also es ist auch eine Frage, wie man Loyalität und Freundschaft definiert. Und jetzt ist natürlich auch oft der Vorwurf zu sagen, Israel wird immer extra herausgepickt und viel mehr thematisiert als andere. Und dann ist natürlich die Frage, ist es unsere Pflicht als ein Staat, das hier natürlich eine gewisse historische Verantwortung hat, auch eine historisch besondere Beziehung zu Israel hat, ist es da jetzt unsere Aufgabe zu sagen, auch manchmal, Leute, ihr verliert zum Beispiel auch den Rückhalt in weiten Teilen der Weltbevölkerung. Wir kriegen auch mit, dass die Diskussion in anderen Ländern in eine gewisse Richtung geht. Wir können euch nicht mehr zu 100% solidarisch unterstützen im Sinne von, wir werden sagen, alles ist in Ordnung, was ihr macht, wir geben euch einen Blankoscheck. Oder ist das dann der Punkt, wo man sagt, okay, wenn man wirklich, bei, zumindest da, wo man es konkret weiß, sagt, das ist zum Beispiel auch das Vorgehen in Gaza, wenn man weiß, eine bestimmte Militäroperation hat gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen oder stellt sogar ein Kriegsverbrechen dar, ist es dann die Aufgabe zu sagen, hey Leute, wenn ihr das macht und die Welt bekommt das mit, bekommt ihr langfristig, vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig ein Problem, weil weniger Staaten mit euch solidarisch sind oder weil es vielleicht in der Region die Menschen agitiert und dergleichen und so weiter und so fort. Gleichzeitig verstehe ich auch, oder verstehen, ja, oh ja, ich verstehe es schon, wenn man sagt, ja, ihr aus Österreich, ihr habt euren letzten Krieg schon vor längerem geführt, ihr seid in einer anderen strategischen Lage, was wollt ihr uns erklären? Ja? Aber ich merke halt, dass das Thema enorm emotional ist und Dinge, die zum Beispiel in der Völkerrechts-Community ziemlich Mainstream sind, also das wissen wir seit dem Irakkrieg, dass es kein Recht auf sogenannte Preemptive Self-Defense gibt, wenn man das einfach nur sagt, dass dann auch schon das ausreicht, um andere ziemlich emotional werden zu lassen und auch zu emotionalen Reaktionen führen. Aber noch einmal, ganz allgemein hat es da den Konsens gegeben, nach dem Irakkrieg zu sagen, in dieser Welt, wo Staaten sich permanent voreinander bedroht fühlen müssen, weil es eben keinen Staat über den Staaten gibt, wenn man dann einmal sagt, dass ein Staat das Recht darauf hat, weit vorgelagert, zeitlich weit vorgelagert, Selbstverteidigung zu üben, dann hat man das Problem, dass andere Staaten sich dann auch auf dieses Argument berufen könnten. Und dann sind wir genau in dieser Welt, die Thomas Hobbes beschrieben hat, diese Homo homini lupus. Dann muss eigentlich jeder Staat jeden angreifen, weil sonst, wenn er zu lange gewartet hat, wird er angegriffen. Noch einmal aber, und das möchte ich schon betonen, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass Israel in einer strategischen Sonderposition ist, aber das dann aufzudröseln und zum Beispiel jemandem aus Indien zu erklären, naja, deine strategische Lage ist eine andere, oder jemandem aus Pakistan zu sagen, deine ist eine andere, oder jemandem aus Südkorea zu sagen, deine ist eine andere. Die Welt ist nun mal nicht nur eine freundliche und da draußen sind ganz viele Staaten, die sich bedroht fühlen, manche völlig zu Unrecht. Manchmal sind es auch nur Regime, die sich bedroht fühlen. Russland, Ukraine. War Russland bedroht oder hatte die russische Regierung Angst, dass vielleicht irgendwann einmal auch die Leute in Russland sagen, Moment mal, die Ukrainer, die wählen da ständig neue Präsidenten und bei uns ist es jetzt seit einem Vierteljahrhundert immer derselbe Präsident. Also man muss da auch unterscheiden, sind es Regime, die bedroht sind oder sind es ganze Staaten. Aber das Problem ist realpolitisch, dass Regime sich gerne oder eigentlich immer mit dem Staat gleichsetzen. Und wenn die sich bedroht fühlen, dann immer sagen, der ganze Staat wird bedroht. Das heißt, das Grunddilemma bleibt dasselbe. Entweder Regierungen, Schrägstrich, oder Regime, Schrägstrich, oder Staaten fühlen sich bedroht und wollen, bevor sie in irgendeiner Form Angst haben müssen, lieber zuerst angreifen, als wenn sie zu lange zugewartet haben. Und deswegen hat die UNO damals einen eigenen Ausschuss eingerichtet, 2005 nach dem Irakkrieg, und gesagt, wenn wir den USA dieses Recht auf Preemptive Self-Defense zugestehen, dann müsste man das ja eigentlich allen zugestehen, aber dann bleibt vom Gewaltverbot ja nichts mehr übrig. Und aus der Welt wollten wir eigentlich 1928 und dann noch einmal 1945 raus. Was ich aber beobachte, ist, dass wir gerade schnurstracks auf dem Weg zurück in diese Welt sind.
Herr Janik, vielleicht abschließend eine persönliche Frage. Sie müssen es auch nicht beantworten, wenn Sie es nicht wollen, aber Sie haben es jetzt schon öfter angedeutet. Wie ist es denn derzeit, wenn man eben als Experte in diesem Bereich durchaus die Rechtslage immer wieder öffentlich erklärt und dafür, wie Sie mehrfach gesagt haben, verbal teilweise scheußlichst eine auf den Deckel bekommt? Will man dann überhaupt noch was sagen? Wie geht es Ihnen damit?
Ja, manchmal verliert man schon die Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manchmal denke ich mir schon, was mache ich da eigentlich genau und wozu mache ich das eigentlich? Verbaue ich mir vielleicht die Karriere? Es nagt dann schon, aber gleichzeitig denke ich mir, erstens kann ich eh nicht aus meiner Haut und andererseits habe ich immer noch dieses Grundvertrauen und sage, gut, vielleicht gibt es ein paar Leute, die mir immer was unterstellen, aber die würden mir sowieso was unterstellen. Und mein Zielpublikum gewissermaßen sind die Leute, die sagen, okay, ich höre mir dieses Argument an, ich höre mir an, was der zu sagen hat und gebe ihm den Benefit of the Doubt und sagt, ich gehe ergebnisoffen dran ran, was der mir sagt. Was meine ich damit? Dass man sagt, und das ist das, was ich auch immer fordere und was ich sehr oft auch auf der Uni in den ersten Einheiten sage, gehen Sie davon aus, dass in diesem Raum, in diesem Seminarraum, in diesem Vorlesungssaal lauter Menschen sitzen, die keine bösen Absichten haben. Und wenn Sie von denen etwas hören, was die sagen, und das klingt für Sie verstörend oder so, dass Sie sagen, Sie wollen das eigentlich scharf kritisieren, gehen Sie immer davon aus, dass der das vielleicht nicht so meint, fragen Sie lieber nach, als dass Sie gleich auf den draufspringen und sagen, was hast du da gesagt? Und ein bisschen, vielleicht hätte ich das am Anfang sagen sollen, jetzt nicht am Ende, aber ein bisschen hoffe ich auch, dass das zumindest bei denjenigen, die nicht so emotional sind oder die nicht eigentlich gar nicht diskutieren wollen, sondern nur jemandem was vorwerfen wollen oder unterstellen wollen, aber bei denen, die zumindest ergebnisoffen rangehen, dass die mir das auch geben. Diesen Benefit of the doubt und sagen, okay, der meint es nicht böse oder der ist jetzt nicht ein Feind von dem Staat oder von jenem Staat, sondern der will eigentlich nur, der ist quasi nicht pro Israel oder pro Iran oder pro irgendwer, sondern einfach nur pro Völkerrecht. Und das führt halt manchmal zu Konsequenzen, die nicht jedem gefallen in der völkerrechtlichen Bewertung. Aber ich kann ja nicht gleichzeitig meine Bewertung davon abhängig machen, wie andere reagieren oder ob anderen sie gefällt oder nicht. Und das ist so ein bisschen meine wahrscheinlich naive Hoffnung, dass man am Ende des Tages sagt, ja, man nennt das auch Principle of Charity, dass die Leute, wenn sie es zumindest jetzt auch nochmal hören, sagen, okay, vielleicht ist der Janik eh kein Arschloch. Ja. Vielleicht hat er eine andere Meinung oder ich kann es nicht ganz nachvollziehen, hat es nicht gut erklärt, aber ganz grundsätzlich ist er kein Heisel oder was auch immer und was man auch an Worten da bekommt und auch kein Antisemit, das schon gar nicht. Das muss ich schon noch sagen. Ich meine, das ist sehr selten passiert. Ja, und meistens ist es von irgendwelchen anonymen Trollen auf Social Media. Aber das tut schon weh, weil ich mir denke, ich war mehrfach in Israel. Ich habe mich mit all den Themen, die damit zusammenhängen, sehr intensiv befasst. Und dieser Vorwurf, der ist halt so, nicht nur wegen mir persönlich, ich bin nicht so wichtig, aber meine Sorge ist, dass das halt dann auch dazu führt, dass dann teilweise dieser Vorwurf, der, wenn er zutrifft, so gewichtig ist und so wichtig auch ist, dass er dann einfach ein bisschen verliert an seiner Schlagkraft. Dass dann quasi die genuinen Antisemiten und die, die antisemitisch sind, ohne es zu wissen, vermischt werden mit Leuten, die einfach wirklich keine Antisemiten sind. Oder die vielleicht Kritik üben, aber sie nicht antisemitisch motiviert sind. Das muss ich schon sagen, das ist ein bisschen meine Sorge, dass der Begriff dadurch so aufgeweicht wird, dass er seine Schlagkraft verliert.
Umgekehrt muss man da fairerweise auch dazu sagen, man muss Antisemitismus trotzdem benennen, wenn er da ist, weil es darf natürlich auch nicht in die Richtung gehen, dass man es nicht mehr sagt, um es nicht aufzuweichen.
Natürlich. Das ist ja genau das andere Dilemma, dass man dann sagt, vermischt man jetzt wirklich einen kompletten Antisemiten mit jemandem, der zum Beispiel sich einfach äußert und sagt, naja, wenn ich die völkerrechtliche Einstufung mache, komme ich zu dem Schluss, wir wissen, es gibt kein Recht auf Preemptive Self-Defense und damit ist es völkerrechtswidrig, für mich ist Analyse abgeschlossen. Also, dass man da nicht alles in einen Topf wirft und das ist jetzt eh so phrasenhaft, aber man sieht halt, wie emotional die Debatte ist und wo ich mir dann auch denke, zahlt sich das aus? Für mich selber, aber gleichzeitig, wie gesagt, ich kann halt auch nicht aus meiner Haut und hoffe halt immer noch, dass die Leute davon ausgehen, ganz allgemein, der wird schon kein Antisemit sein. Ja, weil das ist so das, was ich, die Grundannahme, die ich habe gegenüber allen Menschen, dass wir grundsätzlich keine Arschlöcher sind, keine Heisen sind und auch keine Antisemiten sind. Wenn man dann nachfragt dreimal und merkt, Moment mal, ja, das sind genuin antisemitische Denkmuster und Argumente, dann muss ich davon ausgehen, dass der ein Antisemit ist. Aber dass ich zumindest mal grundsätzlich ein paar Mal nachfrage und erst dann mir meine Meinung bilde und nicht aufgrund eines Wortfetzens oder aufgrund einer Stellungnahme. Aber das ist jetzt schon weit weg vom Thema.
Ich finde, auf was man sich ganz gut einigen kann, wäre Benefit of the Doubt, haben Sie es vorher genannt, vielleicht ganz gut, anstatt gleich die verbale oder tatsächlich faktische Streitaxt auszupacken. Ralf Janik, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann natürlich wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder auch Themenvorschläge haben, bitte an podcast@derstandard.at schicken. Ich bin Daniel Retschezecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Mit den Reiseversicherungen der Platinum Card reisen Sie immer unbeschwert. Medizinische Versorgung, Gepäckabsicherung und unkomplizierte Rückreise im Notfall inklusive. Natürlich weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.